Karl May, ein Piepop. Am östlichen Ufer des Pjamelan, eines Armes des Irrawaddy, steht ein berühmter Banyanenbaum. Er hat weit über 100 größere und gegen ein halbes Tausend kleinere Stämme. Glänzende Lorbeer- und vielästige Myrtengewächse stehen neben breitblättrigen Pisangs und feinrispigen Bambusrohren in seinem Schatten. Behende Affen und bunte Eichhörnchen jagen sich an den Adventivwurzeln oder an dem Schlingwerk des Rotang auf und ab, und die Prachtvögel Indiens nisten sich zu Tausenden unter dem weiten Laubdache. Auch eine sehr gemischte menschliche Gesellschaft lagerte unter demselben. Da waren zwei Engländer, nämlich Mr. Phelps und Mr. Shower, ein chinesischer Händler namens Phi, welcher sich aber Yao Chang Ti, das ist ein Schuldeneintreiber, nannte, ein Lao Pung Kao und ein Lao Pung Dam, das heißt ein weißleibiger und ein schwarzleibiger Lao, zwei Kadun und endlich noch zwei hier geborene Pegu-Birmanen. Der Chinese hatte zwei alte Säbel umgeschnallt, gab sich bei der Gesellschaft den Titel eines Chung Fu, also Oberstleutnant, und machte den Dolmetscher zwischen den Engländern und den Hinterindiern. Trotz seiner Säbel war er eine sehr große Memme. Die Eingeborenen gingen barfuß und trugen nichts als dünne Röcke mit langen Ärmeln. Die beiden Laos hatten gar nur das Languti, ein Stück Baumwollenzeug, um die Hüften geschlungen, und bewaffnet waren sie alle mit im Lande gefertigten Katschin-Flinten, das Stück für 20 Mark zu haben. Die Gesellschaft befand sich beim Mahle, welches nur aus gebackenen Fischen bestand. Dabei führte man ein Gespräch, welches einen sehr interessanten Gegenstand zu behandeln schien, denn jeder gab sich Mühe, so laut wie möglich zu schreien, und der chinesische Chung Fu rasselte entsetzlich mit seinen beiden Schlepphiebern. Nur die Engländer schwiegen, denn Mr. Phelps hatte einen halben Fisch im Munde und Mr. Shower versuchte vergeblich, einer importunaten Gräte beizukommen, welche ihm zu weit hintergeschlüpft war. »Tin Shat Kwai Tin, Ti Shat Kwai Ti, alles Unheil vom Himmel kehre zum Himmel zurück und alles Unheil von der Erde kehre zur Erde zurück«, rief der Chinese. »Ich stamme von den Pad Pai, von den 8 berühmten Stämmen und fürchte mich nicht.« Wenn der Chukia Chin, der Priester, gesagt hat, dass die Mangtras die böse Tat begangen haben, so kehre diese Tat zu ihnen zurück. Sie sollen ihre Strafe erhalten und ihren Raub wieder herausgeben. Ja, stimmte Lao Pung Kao, der weißbaurige Lao, bei. Mein Piepop sagt die Wahrheit. Er hat sich noch niemals geirrt. Die Mangtras sind die Diebe. Sie sollen die Uhr herausgeben. »Und ihre Strafe erleiden, habe ich befohlen«, fiel der Chinese ein. »Wenn wir jetzt aufbrechen, sind wir in einer Stunde bei Ihnen. Ich bin Yao Chang Ti gewesen und weiß, mit solchen Spitzbuben umzugehen. Ta Kang, die Hölle ist zu gut für Sie. Ich werde Ihnen einen Vorgeschmack von ihr geben. Sie sollen fürchterliche Prügel schmecken.« Er stand auf und schnitt sich von dem überall wuchernden Rotang einige Rohre zurecht, welche er zu den Säbeln in die Gürtel steckte. Die Engländer hatten nämlich gestern abends den Besuch einiger Eingeborenen des Mangtra-Stammes, welche Früchte gegen Tabak eintauschen wünschten, erhalten. Der Tauschhandel war zustande gekommen, aber als die Mangtras fortgewesen waren, hatte Mr. Showers kostbare Uhr gefehlt, welche nicht weniger als 6 verschiedene Ziffernblätter hatte und nur alle 14 Tage aufgezogen zu werden brauchte. Alles Suchen war vergeblich gewesen, und so hatte man aus dem nächsten Pegu-Dorfe einen Bonzen geholt, welcher mit dem Piepop des weißbaurigen Lao reden sollte. Ein jeder Hinterindier vom Stamme der Laos besitzt nämlich einen Piepop, einen Haus- und Schutzgeist, den er auf Reisen bei sich trägt. Der Geist kann in jedem beliebigen Gegenstande wohnen und beantwortet jede Frage, welche sein Schützling durch einen Bonzen oder Kru, das ist ein Geisterbanner, an ihn richtet. Der Schutzgeist des Lao Pung Kao schien die Seele eines urweltlichen Sauriers zu sein, denn er bewohnte ein hohles Krokodilsei, welches der Weißleibige an einer Schnur um den Hals hangen hatte. Der Bonze hatte sich Bericht erstatten lassen, sich mit dem Ei für kurze Zeit entfernt und dann gegen Bezahlung eines halben Tikal, das entspricht ca. 125 Pfennig, erklärt, der Piepop habe ihm mitgeteilt, dass die Mangtras die Diebe seien. Besonders auf Antrieb des Chinesen war die Gesellschaft am Morgen aufgebrochen, die Spitzbuben zur Herausgabe ihres Raubes zu veranlassen. Die beiden Engländer lachten natürlich heimlich über diese Geistergeschichten, glaubten aber auch, dass die Uhr nur bei den Mangtras zu finden sei und waren also bereit gewesen, dieselben aufzusuchen. Jetzt war das Mahl beendet. Mr. Phelps hatte den halben Fisch glücklich verschluckt und Mr. Shower die Gräte ebenso glücklich wieder an das Tageslicht gebracht. Man brach auf. Voran schritt der Chinese als oberstleutnantlicher Chung Fu, ihm folgten die Engländer und hinter ihnen schritten die anderen im Gänsemarsch einher. Dies geschah infolge der üppigen Vegetation, welche das Gehen erschwerte. Bald lag der Banyanenwald hinter ihnen. Nun wanderten sie unter schlanken Palmen, Tamarinden und mit Blüten überladenen Wollbäumchen. Unter dem leichten Schirme der Papayas glänzten grell gefärbte Hibiskusblüten und sogar die wilde bengalische Rose hatte sich hier angesiedelt. Da, wo der Boden weniger feucht war, blühten Nelkenbäume, dort Daras genannt, und alle die riesigen, Lack- und Gummi liefernden Dammarten streckten die Wipfel hoch in die Lüfte empor. Eben hatte die Gesellschaft ein Bananendickicht passiert, da kamen ihnen vier Männer entgegen. Der vorderste war von weißer Farbe und trug die Kleidung eines Hoi Foi, die drei anderen waren Eingeborene. Hoi Foi werden dort die Muslime genannt, welche sehr zahlreich sind und meist einen einträglichen Handel treiben. Kaum hatte der Chinese den Muselmann erblickt, so rief er ihm ein äußerst höfliches Ching Ching, guten Tag, entgegen. Dieser blieb stehen, blickte ihn verächtlich staunend an und antwortete, »Du hier, Se Pen Tse, Sohn des Zopfes? Gibt's denn keine Gegend, welche vor dir sicher ist?« Und sich an die Engländer wendend, deren Anzüge verrieten, welcher Nation sie angehörten, fuhr er in Englisch fort. Dieser Mensch war Steuereintreiber, weil er aber die Steuern für sich behielt, musste er fliehen. Jetzt ist er überall und treibt alles, was nicht ehrlich ist. Wenn Sie ihn als Dolmetscher und Führer engagiert haben, so nehmen Sie ja Ihre Taschen in Acht. Vor seinen Fingern ist nichts sicher. Der Oberstleutnant wollte sich verteidigen, erhielt aber von dem Hoi einen Flintenstoß in die Seite und stolperte infolgedessen bis hinter den letzten Pego-Birmanen. Mr. Schauer machte eine grüßende Handbewegung und sagte, »Well, Sir, meine Uhr ist weg.« »So, wo ist sie hin?« »Zu den Mantras, wie der Pibob gesagt hat.« »Bitte erzählen Sie«, Mr. Schauer berichtete. Der Hoi hörte aufmerksam zu und sagte dann zu den Chinesen gewendet, »Ich komme soeben von den Mantras. Sie haben ihre Hütte dort hinter den Duna-Thiel-Bäumen. Ich hörte von Ihnen, dass Sie gestern bei euch gewesen seien und bin überzeugt, dass Sie die Uhr gestohlen haben. Ich kehre wieder um und werde mitsuchen. Wehe Ihnen, wenn wir Sie finden.« »Du hast recht, Kuang-Nang, Exzellenz«, antwortete der Chinese erfreut. »Ich habe bereits die Stöcke geschnitten, mit denen ich den Ausspruch des Pibob unterstützen werde.« Er zeigte auf die Rotangs, welche er bei sich trug. Der Hoi lachte kurz auf und antwortete zustimmend. »Das ist gut. Ich werde noch mehr als du dafür sorgen, dass du sie nicht umsonst bei dir trägst. Also vorwärts jetzt.« Der nun verstärkte Zug setzte sich wieder in Bewegung, die drei Begleiter des Hoi voran. Dieser aber schritt als letzter hinter dem Chinesen. Als die Duna-Thiel-Gruppe passiert worden war, fiel der Boden fast senkrecht in einen tiefen Erdriss hinab, über welchem sich der von allerlei Schlingwerk überwucherte Stamm eines riesigen Gurchun-Baumes als natürliche Brücke gelegt hatte. Jenseits erhob ein wahrhaft gigantischer Wudol-Baum sein fiedernerviges Blätterdach, unter welchem die armselige Hütte der Mantras stand. Die Bewohner befanden sich unter einem Vordache derselben. Die drei Begleiter des Hoi sprangen schnell wie Katzen über den liegenden Baumstamm hinüber und eilten zu den armen, ehrlichen Leuten, um ihnen zu sagen, welcher Verdacht auf sie gefallen sei. Die beiden Engländer und die Laos folgten langsamer und vorsichtiger, obgleich der Stamm so stark war, dass recht gut mehrere Männer nebeneinander hergehen konnten. Die anderen zögerten mit dem Übergange, und zwar wegen eines scheinbar höflichen Streites zwischen dem Hoi und dem Chinesen. Der Letztere wollte dem Ersteren den Vortritt lassen, dieser aber bestand darauf, der Letzte zu sein. Er hatte jedenfalls seine Absicht dabei und beobachtete jede Bewegung des Steuereintreibers mit scharfem Auge. Endlich waren sie alle drüben bei der Hütte und nun sagte der Hoi den Bewohnern, was sie bereits wussten, den Grund seiner Rückkehr. Diesen Augenblick benutzte der Chinese, einen Gegenstand schnell auf das aus Bambusstängeln errichtete Vordach zu werfen. Er war überzeugt, dass es nicht bemerkt worden sei. Der Muselmann aber hatte es doch gesehen. Die Mantras versicherten, nichts von dem Diebstahle zu wissen. Der eine brachte einen ausgestopften Vogelbalg zum Vorschein und sagte, »Wir sind unschuldig, wir stehlen nicht, obgleich wir sehr arm sind. Hier ist mein Pibob. Lasst ihn fragen, so werden wir euch gleich sagen, wo der Dieb zu finden ist.« Der Chinese wusste sich jetzt sicher und warf sich in die Brust. Die Rotang-Ruten hervorziehend, rief er drohend, Ich bin Chung Fu Chu, der Herr der Oberstleutnants. Wir werden hier alles durchsuchen und wenn wir den Dieb entdecken, so soll er Prügel bekommen, solange die Rotangs halten und sodann noch zur besonderen Strafe den Peepop auffressen müssen, durch den wir ihn entdecken werden. Ist das dein Ernst, Chingti Chung Fu, erhabener Oberstleutnant? Fragte der Hui. Glaubst du, dass ich scherze? Liegt nicht auf uns der Verdacht? Ich werde uns rechtfertigen, indem ich den Zeo, den Räuber, entdecke. So mag es bei deiner hohen Bestimmung bleiben. Der Dieb erhält Hiebe, bis die Rotangs zerbrechen und muss sodann den Peepop auffressen, durch welchen er entdeckt wird. Du hast recht, ich hab's gesagt und es bleibt dabei. Es begann nun die sorgfältige Durchsuchung der Hütte. So ärmlich wie sie war auch der Hausrat. Einige alte Tongefäße neben einem primitiven Feuerherde, auf welchem noch die Kohlen halb verbrannten Holzes glimmten, ein zerbrochenes Schilfkörbchen zum Aufbewahren der Sirbisen, aufgeschnittene Früchte, umschwärmt von Hunderten von Stechfliegen. Das war alles, was der armselige Raum enthielt. An den Wänden lief ekelhaftes Gewürm herum. Der Hui erblickte einen sehr ausgewachsenen, fetten Gecko, welche nächtliche, warzige Eidechse fett und müd in einer Ecke klebte. Er nahm sie weg und steckte sie unbemerkt in die Tasche des Kaftans. Natürlich war die Uhr nicht zu finden. Der Chinese donnerte und wetterte, dass die Mantras zitterten. Er verlangte, dass einer nach dem anderen durchgepeitscht werden sollte, bis der Dieb die Tat gestehe. »Halt«, meinte da der Hui, »auch ich hab einen Peepop, gar einen lebendigen, der hat mich noch niemals getäuscht und wird uns jetzt zeigen, wo sich die Uhr befindet. Kommt heraus, aber wehe dann dem Dieb!« Alle folgten ihm hinaus vor die Hütte. Er trat in die Nähe der einen Eckstrebe des Vordaches, auf welches der Chinese die Uhr geworfen hatte, und zog den Gecko aus der Tasche. »Hier ist mein Peepop«, erklärte er, »passt auf, wie schnell er uns bedienen wird.« Er tat, als ob er dem Tiere einen leisen Befehl erteile, und setzte es dann zur Erde nieder. Der Gecko ist ein nächtliches Tier und kann das Tageslicht nicht vertragen. Das gegenwärtige Exemplar suchte also schleunigst an einen dunklen Ort zu gelangen und kletterte infolgedessen möglichst rasch an der Strebe empor, dort unter dem Dache Schutz suchend. »Da hinauf geht der Peepop«, rief der Hui, »also muss die Uhr sich da oben befinden. Schaut empor!« Sie alle bemerkten ein kleines gelbes Päckchen, welches mit Hilfe einer Bambusstange herabgeholt wurde. Es war die Uhr, eingewickelt in eine jener kleinen Schärpen, welche Mongolen und Chinesen so oft als Höflichkeitsgeschenk benutzen. Es war verraten, dass der Oberstleutnant selbst der Dieb sei. Er leugnete anfangs, gestand aber endlich notgedrungen die Tat ein. »Jetzt sollst du nun dein eigenes Urteil schmecken«, sagt der Hui. »Du wirst meinen Peepop verspeisen und dazu die Rotangs kosten, bis der Peepop in deinem Großmaule verschwunden ist.« »Yes«, lachte Mr. Phelps, »a very famous pleasure.« Der Dieb erhob lautschreiend Einsprache, aber vergebens. Einer der Mantras, erfreut, die ihm gewordene Beleidigung rächen zu können, holte den Gecko herab und tötete ihn mit einem Messerhiebe. Die Eidechse wurde auf die glühenden Kohlen gelegt, schwoll in dem schnell angefachten Feuer schnell an und zerplatzte. Nun wurde sie in Stücke zerlegt. Sechs Indier ergriffen den Chinesen und stießen ihn zu Boden. Dort festgehalten, musste er sich ein Stück des gebratenen Peepop nach dem anderen in den zeternden Mund schieben lassen. Bei jeder Weigerung seinerseits sausten seine eigenen Rotangs auf ihn nieder. Das Gesicht, welches er zog, war unbeschreiblich. Endlich war die Exekution beendet. Er sprang auf, rieb sich die Himmelsgegend, welche jetzt bei ihm die gefühlvollste war, und rief: »Chin Chu! Tichu, Yangchu, Herr des Himmels, Herr der Erde, Herr des Wassers, ich hab genug!« »Noch lange nicht genug«, antwortete der Hui. »Mach dich schleunigst von dann, sonst beginnen wir von vorn.« »Yes, yes«, nickte Mr. Schauer vergnügt, »this is an extraordinary delight.« »Nein, nein«, entgegnete der einstige Steuereintreiber, »ich bin euer Führer und euer Dolmetscher, ich bin der Chung Fu, was wollt ihr anfangen ohne mich?« »Du wirst nicht gebraucht, Spitzbube«, antwortete der Hui. »Ich selbst werde die Inkili, gemeint sind die Engländer, bis zum Flusse führen und dann einen anderen Führer für sie auswählen. Jetzt fort mit dir, sonst schieße ich dich gar noch über den Haufen. Aber empfiehl dich höflich, Sohn des Himmels, wenn du nicht noch mehr Rotangs haben willst.« Er erhob sein Gewehr und legte es auf den Chinesen an. Dieser zuckte vor Schreck zusammen, machte seine tiefste Verneigung und rief: »Ching Liao, lebt wohl, Ilu Fu Sing. Möge euch der Stern des Glücks auf eurer Reise begleiten.« Dann eilte er von dannen über den Gurchun-Baum zurück und war im nächsten Augenblick zwischen den Stämmen der Dunatil-Gruppe verschwunden. »Tien Penze, o himmlischer Zopf«, sagte der weißbauchige Lau, »da läuft er hin und hat den Piepop im Leibe. Möge es allen Dieben so ergehen wie ihm.« »Yes, yes«, lachte Mr. Schauer, seine Uhr einsteckend.